Heute Morgen steht so ein ganz nüchterner Titel: Grundlage naturwissenschaftlichen Arbeitens über dieser Einheit heute Morgen. Und damit nicht der Eindruck entsteht, als wäre das etwas, was herausfällt aus unserem Leben als Christen, möchte ich noch einmal den Text lesen, den wir heute Morgen schon gehört haben vor dem Frühstück. Ich möchte einige Verse aus dem ersten Kolosserbrief, der Lehrtext ist aus diesem Abschnitt heute genommen. Das sind einige Verse, in denen Paulus der Gemeinde in Kolosse Jesus groß macht. Er schreibt dort im ersten Kapitel des Kolosserbriefs, ich lese ab Vers 15: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen der Erste sei. Denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass wir das auch heute Morgen wieder ganz am Anfang hören dürfen, was du für uns getan hast, dass du uns erlöst hast, herauserlöst hast aus unserer Verlorenheit, dass du uns wieder herausgeholt hast aus der Beziehungslosigkeit, für die wir uns entschieden haben, als wir auch gesagt haben, wir wollen selber Gott sein, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Danke, Herr, dass du uns nachgegangen bist und dass du uns erlöst hast und dass du uns als solche, für die du gestorben bist und die du wieder in Beziehung zu dir gestellt hast, dass du uns wieder die Augen öffnest für deine Wirklichkeit, für dein Handeln, dass wir wieder ganz neu staunen dürfen über das, was du gemacht hast, weil du uns durch dein Wort die Augen ganz neu dafür öffnest. Wir wollen dich heute Morgen über deinem Rettungshandeln, dich loben und dich preisen und dich bitten, dass du selbst jetzt gegenwärtig bist und dass du uns Konzentration und Aufmerksamkeit schenkst und dass du es schenkst, dass wir etwas hören von dir her. Amen. Ich bin gefragt worden, zunächst einige Worte zu mir selber zu sagen. Also offensichtlich ist ja einiges schon entdeckt worden. Ich bin heute Morgen gefragt worden oder ist mir gesagt worden, ich sähe so aus, als ob ich 4 Kinder hätte. Das ist in der Tat der Fall. Ich bin seit 1985 verheiratet und habe zusammen mit meiner Frau 4 gesunde Kinder. Der Älteste, kam jetzt gerade dieses Jahr in die Schule. Und der Jüngste, der Benjamin, der ist 1,5. Wie man vielleicht an meiner Sprache merkt, komme ich nicht ursprünglich daher, wo jetzt meine Adresse lautet, nämlich aus Konstanz, sondern ursprünglich komme ich aus Holzgerlingen. Das ist so etwas näher bei Stuttgart als Konstanz und auch schön. Ich habe dort die ersten Schritte in meinem Glaubensleben gemacht bei einer Frau, die eine weiße Haube auf dem Kopf hatte. Ich habe meine ersten Begegnungen mit Jesus in einer alten Hütte, wo eine Schwester aus Aidlingen, eine Diakonisse aus Aidlingen, Kinderstunde gehalten hat. Ich habe dann einige Jahre später angefangen, in der Kinderkirche im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, war dann im CVJM in Holzgerlingen. Jungscharbeit habe ich übersprungen, das fehlt in meiner Erfahrung. Ich bin dann gleich in der Jungenschaftsarbeit eingestiegen. Aber dann vor allem habe ich in Holzgerlingen Bibelkreis Arbeit gemacht mit jungen Erwachsenen. Habe dort dann auch die Mitarbeiter in diesem Bereich geschult. Wir haben uns dort in einem Mitarbeiterkreis dann getroffen und hatten dann mit der Zeit mehrere solche Bibelkreise für junge Erwachsene. Und dann bin ich aus beruflichen Gründen weg von Holzgerlingen. Ich habe in Reutlingen an der Fachhochschule Chemie studiert. Und bin während dieses Studiums, habe ich mich sehr intensiv mit Arbeiten von Karl Heim beschäftigt, weil mich als Christ dieses Spannungsfeld Naturwissenschaft, die ich geliebt habe und von der ich auch fasziniert und begeistert war und bin, und mein Leben als Christ, das habe ich als Spannung empfunden. Und Karl Heim war ein Theologe, der dieses Spannungsgebiet als Theologe betrachtet hat. Er war Theologieprofessor in Tübingen. Und über dieses Interesse bin ich in Kontakt gekommen mit der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Bei dieser Studiengemeinschaft arbeite ich heute mit. Ich bin nach dem Studium in Reutlingen, hatte ich eine Unterbrechung für 2 Jahre. Da bin ich Lastwagen gefahren und habe mal was anderes gemacht als nur Bleistift schwingen und im Labor stehen. Und danach war noch einmal Studium angesagt. Ich bin dann nach Konstanz gegangen, wo ich jetzt noch wohne. Habe noch einmal Chemie studiert an der Universität in Konstanz. Auch deshalb, weil in Konstanz die Möglichkeit war, sehr viel auch als Chemiker von der Biologie mitzubekommen. Und da lagen auch noch Interessen von meiner Seite vor. Und ich habe dann das Chemiestudium in Konstanz absolviert und Ende letzten Jahres meine Doktorarbeit in Chemie fertig gemacht. Ich habe in Konstanz zusammen mit meiner Frau, die auch aus Holzgerlingen kommt, wir haben uns dann in der Arbeit dieser Bibelkreise kennengelernt. Das heißt, wir haben eigentlich uns schon sehr lange gekannt, weil wir beide
im gleichen Ort in CVJM gearbeitet haben. Wir haben in Konstanz dann die Fronten ein Stück weit gewechselt. Wir waren nicht mehr im CVJM in Konstanz, sondern beim EC, haben dort eine Zeit lang den Jugendbund geleitet und wir gehen jetzt in Konstanz in eine Krishona-Gemeinde, wo wir mitarbeiten. Meine Frau noch bei der Allianz, bei dieser Arbeitsgruppe Helfen statt Töten, wo es um diese Problematik der Abtreibung geht und wo versucht wird, Frauen zu helfen, wenn sie schwanger sind und in dieser Situation sich überlegen, in Not sind, ob sie dieses Kind wirklich austragen und zur Welt bringen wollen. Und ich selbst bin in der Gemeindeleitung dort mit engagiert, in der Krishona-Gemeinde in Konstanz. So viel vielleicht zu meiner Person. Ich habe also einen ganzen Teil meines Lebens an Hochschulen verbracht, an der Universität im Labor und habe dort auch vieles gelernt, von dem ich jetzt hoffe, dass ich an diesen Tagen etwas weitergeben kann. Und wenn nun das Thema heute Morgen ist Grundlage naturwissenschaftlichen Arbeitens, so ist mir das wichtig, dass wir das am Anfang mit überlegen, was ist das Typische, was ist das Besondere am naturwissenschaftlichen Arbeiten. Vielleicht einfach auch deshalb, weil nicht alle so begeistert sind, das kann gar nicht sein, von der Naturwissenschaft wie ich und sich speziell jetzt dafür interessieren. Und doch, weil es mit unserem Thema in diesem Spannungsfeld Evolution und Schöpfung ganz speziell um, oder zumindest auch sehr konkret um naturwissenschaftliche Art zu denken und zu arbeiten gehen soll. Und um den Einstieg an dieser Stelle einfach zu machen und anschaulich zu machen, habe ich mir einige Dias ausgeliehen, die uns helfen sollen, zunächst mal auf ganz unwissenschaftliche Weise einen Eindruck zu bekommen davon, wie wird in der Naturwissenschaft gearbeitet, was ist wichtig. Und wir wollen uns ein paar Dias anschauen und der Titel dieser Dias-Serie ist Fast ein Mord. Also hat mit Naturwissenschaft überhaupt nichts zu tun. Aber es soll uns zeigen, einige typische Dinge zeigen über die Vorgehensweisen in der Naturwissenschaft. Fast ein Mord. Können wir den Diaprojektor einschalten, mal mit dem Licht schauen. Das ist eine Kriminalgeschichte, die hat ein Lehrer aus der Schweiz namens Fred Hartmann geschrieben. Fast ein Mord. Es war 5 Uhr nachmittags an einem düsteren Spätwintertag. Die zunehmende Dunkelheit kündigte das Ende des Tages an. Der 40-jährige Bankfilialleiter Herbert Müller befand sich mit seinem Wagen auf dem Heimweg von der Arbeit und näherte sich bereits der Paradiesstraße in der Nobelsiedlung am Rande einer Kleinstadt, wo er mit seiner 5 Jahre jüngeren Frau in einem weiß verputzten dreistöckigen Haus seit mehreren Jahren wohnte. Im Hintergrund hob sich die Bergwelt majestätisch in die Höhe und vermittelte den Eindruck von Harmonie und Frieden. Aber Herr Müller konnte sich heute an diesem Anblick nicht erfreuen und war alles andere als ruhig. Sorgenvoll blickte er auf die Straße. Ihn beschlich das eigenartige Gefühl, heute Abend würde noch etwas passieren, und das bereitete ihm Kummer. Normalerweise gab er nichts auf diese Stimmungen und wischte sie einfach beiseite. Aber heute war das anders, denn in letzter Zeit häuften sich die Meldungen in Zeitung und Radio. Dass unbekannte Täter in Wohnungen eindrangen und Wertgegenstände mitnahmen. Einmal hatte ein Wohnungseigentümer den Täter auf frischer Tat ertappt und versucht, ihn zu überwältigen, aber der Dieb griff nach einem Kaminhaken, schlug den Wohnungsbesitzer nieder und konnte im letzten Augenblick entkommen. Sein Opfer wäre fast verblutet, wenn nicht rechtzeitig ein Freund vorbeigekommen wäre, der den Notarzt alarmieren konnte. Herr Müller stellte sich in seiner Fantasie vor, dass so etwas auch in seinem Hause passieren könnte, denn ihre Wohnung stand in einem der reichsten Viertel der Stadt. In solchen Gegenden erhofften sich Verbrecher immer besonders reiche Beute. Inzwischen war der Filialleiter zu Hause angekommen. Er stellte sein Auto vor der Garage ab, ging mit schnellen Schritten auf die Haustür zu und öffnete sie. Da geschah es. Ein lautes Poltern tönte aus dem Haus, dann ein spitzer Schrei und ein lauter Krach, gefolgt von einem dumpfen Klirren. Herr Müller zuckte zusammen. Jähes Entsetzen packte ihn. Was war das? Ein Überfall in seiner Wohnung? Er nahm sich nicht die Zeit, weiter darüber nachzudenken. Hastig riss er die Tür ganz auf und stürzte in die Wohnung. Da hörte er, wie schnelle Schritte durch die Stube eilten und über die Terrasse nach draußen verschwanden. Da war jemand. Und das bei uns, durchzuckte es Herr Müller. Ich habe es die ganze Zeit geahnt. Das Herz pochte ihm bis an die Schläfe, als er über die Treppe in das Untergeschoss hinuntereilte, wo sich das Wohnzimmer befand. Wie von einem Blitz getroffen, blieb er stehen. Kalter Angstschweiß lief ihm über seine Stirn, als er sah, was hier in den letzten Minuten passiert sein musste. Seine Frau lag regungslos am Boden neben dem 3 Meter hohen Kaminabsatz, der die geschmackvoll eingerichtete Stube von der Treppenseite her flankierte. Aus einer großen Platzwunde am Hinterkopf quoll Blut. Neben seiner Frau lag auf den Fliesen ein zerbrochener Krug. Panik befiel den verstörten Mann. Das Leben seiner Frau war in Gefahr. Vielleicht war es schon zu spät. Ein Unfallarzt, so schnell wie möglich, und dann die Polizei. Seine schweißgebadeten Hände krampften sich um den Telefonhörer, zitternde Finger tippten die Notrufnummer in das Tastensystem. Rasch einen Arzt in die Paradiesstraße 24, Wohnung Herbert Müller, Überfall mit schwerer Körperverletzung, Lebensgefahr. Meine Frau, wenn ich diesen Hund zu fassen bekomme. Herr Müller legte den Hörer wieder auf. Arzt und Polizei waren unterwegs. Er schaute seine Frau näher an. Der Brustkorb hob und senkte sich. Herr Müller atmete tief durch. Ein Glück, sie war noch am Leben. Ich muss unbedingt ihren Kopf verbinden. Wie macht man das eigentlich? Er schaute sich hilflos um. Sein Blick fiel auf ein Kopfkissen. Kurz entschlossen nahm er es an sich und stützte damit ihren Kopf ab, damit er nicht so hart auf den Fliesen aufliegt. Mit einem Taschentuch versuchte er, das Blut zu stillen. Plötzlich hörte Herr Müller wieder Schritte, die sich der noch offenen Terrassentür näherten. Jemand hatte es eilig. Polizei und Krankenwagen konnten es noch nicht sein. Ob der Täter zurückgekommen ist? Blitzartig umfasste er die Füße eines Stuhles und setzte das Möbelstück zum Wurf an. Jetzt war Herbert Müller zu allem entschlossen, um sein Leben und das Leben seiner Frau zu verteidigen. Es eilten aber zwei Gestalten über die Terrasse, eine große und eine etwas kleinere. Herr Müller erkannte sie sofort wieder und ließ den Stuhl erleichtert sinken. Es waren Herr Keller, sein Nachbar, und Daniel, der 13-jährige Sohn. »Sie kommen gerade richtig«, presste Herr Müller heraus. »Meine Frau liegt am Boden, verletzt.« Mit wenigen Handgriffen wurde Frau Müller auf die Couch gehoben und ihr ein Notverband angelegt. Herr Müller beugte sich sorgenvoll über seine immer noch besinnungslose Frau. Aber er fühlte sich schon etwas besser, weil er mit dieser schrecklichen Situation nicht mehr alleine war. »Daniel hat mir von dem Unglück erzählt«, sagte Herr Keller. »Der Krug muss ein ganz schönes Gewicht gehabt haben. Aber ich bin erleichtert, dass ihrer Frau nichts Schlimmeres passiert ist.« Herr Müller wandte sich an seines Nachbarn Sohn. »Ich danke dir für deine schnelle Hilfe, Daniel. Du bist ein tüchtiger Junge. Aber sag einmal, hast du zufällig auch gesehen, wer meine Frau niedergeschlagen hat? Ich selber habe nur noch die Schritte gehört.« Daniels Antwort war für Herrn Müller mehr als überraschend. »Ihre Frau wurde doch gar nicht niedergeschlagen. Sie stürzte von einem Stuhl und nahm mit ihrer Hand den Krug vom Kaminsims mit. Der ist ihr dann auf den Kopf gefallen.« Herr Müller schaute den Jungen ungläubig an. »Woher weißt du das?« »Ich war doch dabei und habe es gesehen«, antwortete Daniel und wunderte sich, dass Herr Müller so überrascht war. »Meine Mutter schickte mich zu ihrer Frau, weil sie zum Kuchenbacken noch Eier brauchte und keine mehr hatte.« Aber als ich durch die Terrassentür in ihre Wohnung kam, stand ihre Frau gerade auf einem Stuhl und räumte den Topf vom Kaminsims. Ich wollte Sie wegen der Eier fragen. Aber sie war so erschrocken, dass sie vom Stuhl stürzte. Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, bin ich schnell zurückgerannt und habe meinen Vater geholt. Nun war Herbert Müller alles klar. Er fasste sich an den Kopf und konnte immer noch nicht so recht begreifen, dass er sich in der Situation so völlig getäuscht hatte. Herr Kellers Stimme unterbrach seine Gedanken. Ihre Frau wacht auf. Schatz, flüsterte Herr Müller, es geht ihr bald besser. Bleib nur ruhig. Er umarmte sie zärtlich, seine Frau lächelte ihn an. Dann sagte er mit einer Mischung aus Ermahnung und Scherz, »Das machen wir nicht noch einmal, gell?« Auf der Paradiesstraße ertönten die Sirenen des Polizeiwagens. Gleich würden die Kriminalbeamten kommen. Wie soll er das alles erklären? Sie werden sich hoffentlich darüber freuen, dass dieser Fall für Sie so schnell erledigt ist. Soweit diese Kriminalgeschichte. Wir brauchen die Dias nachher gleich nochmal, da sind noch ein paar dabei. Diese Kriminalgeschichte fasst ein Mord. Ein Mann, unter dem Eindruck der Nachrichten, die er gehört hatte und der Meldungen, in einer ganz bestimmten Stimmungslage, seine Gedanken in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt, und er kommt nach Hause und findet Indizien, findet Vorfälle, Ereignisse, nimmt Dinge wahr, die sich ganz genau in seiner Gedankenwelt einordnen lassen. Die wie ein Mosaiksteinchen zum anderen passen und er sich ein Bild zurechtmacht und reagiert, so wie wir das in dieser Geschichte gehört haben. Polizei, Krankenwagen, Notarzt werden alarmiert und er versucht, so diese Situation wieder in den Griff zu bekommen und zu lösen. Vielleicht schauen wir uns noch die nächsten paar Dias an, wo wir diese Geschichte noch einmal auf einzelne Punkte hin betrachten wollen. Wir haben in dieser Kriminalgeschichte einige Indizien. Die gehäuften Einbrüche in der Stadt, von denen Herbert Müller gehört hat. Und dann, als er die Wohnungstür aufschließt, der Schrei seiner Frau, den er dann sofort einzuordnen beginnt. Als er dann nachsieht, nach weiteren Indizien sucht, findet er seine Frau im Wohnzimmer auf dem Boden liegen. Er sieht sie verletzt am Boden liegen. Er findet in seinem Wohnzimmer einen zerbrochenen Krug und er hört, als er sich dem Wohnzimmer nähert, sich rasch entfernende Schritte. Indizien, Zeichen, die Herr Müller wahrnimmt, feststellt und die zunächst einmal als Indizien noch überhaupt nicht den Ausschlag geben müssten für die Reaktion, die Herr Müller jetzt vollzieht. Das, was dazukommt, das sehen wir jetzt im nächsten Dia, ist, dass Herr Müller mit einer Unfalltheorie, mit einer Überfalltheorie nach Hause gekommen ist. Das hat ihn schon beschäftigt, als er nach Hause kam. Und wenn er jetzt die Tür aufschließt und diese Indizien wahrnimmt, vorfindet, dann ordnet er alles ein in diese seine Überfalltheorie. Und dann nimmt er das Indiz, das er gehört hat, dass in seiner Stadt, in seiner Gegend gehäuft Einbrüche stattgefunden haben, heißt dann für ihn, in meinem Haus sind Einbrecher, in meinem Haus hat ein Überfall stattgefunden. Und wenn er die Schreie seiner Frau hört, dann ist für ihn sofort klar, in seinem Denken, in der Überfalltheorie, dass sie von Einbrechern bedroht wird. Und als er dann im Wohnzimmer seine Frau ohnmächtig und verletzt liegen sieht, ist für ihn sofort klar, dass sie niedergeschlagen worden ist. Und er findet auch die Tatwaffe, nämlich den zerbrochenen Krug, mit dem der Einbrecher ihr auf den Kopf geschlagen hat. Und das Indiz der entfernenden Schritte, das ist für Herrn Müller völlig klar, der Täter hat das Geräusch gehört, wie er die Tür geöffnet hat und flieht. Wir sehen hier, es gibt eine Ebene der Tatsachen, der Fakten. Das liefert uns die Indizien. Und die Indizien ergeben dadurch, dass Herr Müller mit einer bestimmten Idee kommt und an diese Indizien herantritt, ergeben diese Indizien, diese Fakten, diese Tatsachen für ihn ein schlüssiges Bild. Dieses Bild, das er hat, ist in sich völlig widerspruchsfrei. Er kann mit seiner Idee alles, was er sieht und feststellt, erklären, zuordnen und damit verstehen. Und doch haben wir gesehen, in dieser Geschichte liegt Herr Müller mit seiner Überfalltheorie ganz daneben. Wir sehen das auf dem nächsten Dia. Wir wissen in diesem Fall, in diesem konkreten Beispiel, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat. Dieser Daniel Keller kann das erzählen und bezeugen. Und dann sind dieselben Indizien, dieselben Tatsachen, stehen plötzlich unter dem anderen Leitgedanken, nämlich der Unfalltheorie, in einem völlig anderen Licht. Die Einbrecher sind nicht in Herrn Müllers Haus, auch wenn Herr Müller diese Gedanken mit sich trägt, sondern es ist ein ganz anderes Ereignis. Und wenn er die Schreie seiner Frau hört, dann ist die Ursache die, dass seine Frau in eine Arbeit vertieft erschrocken ist, als Daniel sie anspricht und sie nach den Eiern für seine Mutter fragt. Sie erschrickt und stürzt von ihrem Stuhl, auf dem sie stand und auf dem Kaminsims hantierte. Und wenn Frau Müller auf dem Boden liegt und eine Platzwunde am Kopf hat, so rührt sie nach der Unfalltheorie nicht daher, dass ein Einbrecher ihr sie über den Kopf geschlagen hat, sondern dass dieser Krug mitgerissen wurde beim Sturz und sie verletzt hat. Und der Krug liegt jetzt zerbrochen auf dem Boden. Und die sich rasch entfernenden Schritte sind nicht verursacht vom Einbrecher, sondern sind verursacht vom Daniel, der jetzt selber erschrocken und hilflos nach Hilfe eilt und seinen Vater holt. Wir sehen an dieser Geschichte Folgendes. Es gibt objektive Sachverhalte. Es gibt Tatbestände, die wir auflisten können und die jeder beobachten und nachvollziehen kann. Aber für unser Handeln, für unser Erkennen, für unser Verstehen reicht die Summation, das Auflisten von Tatsachen und von Fakten nicht aus. Wir wollen sie deuten. Wir wollen diese Fakten, diese Indizien verstehen. Und dazu benötigen wir etwas, was nun nicht mehr objektiv feststellbar ist. Eine Idee, die wir irgendwo hernehmen. Herr Müller zum Beispiel aus den Nachrichten im Radio oder aus dem, was in der Stadt geredet wird. Und so kommt er zur Idee des Überfalls und ordnet diese Tatsachen in seine Theorie ein und kommt für sich zu einem völlig schlüssigen Bild. Wenn Daniel und Herr Keller nicht gekommen wären, es gibt keinen Punkt, an dem Herr Müller mit seiner Theorie des Überfalls die Fakten, die er vorfindet, die Indizien nicht hätte klären können. Und dass er die Wahrheit erfährt, hat einzig und allein seinen Grund darin, dass dieser Zeuge Daniel kommt und Herrn Müller davon in Kenntnis setzen kann, was tatsächlich, was wirklich passiert ist. Und nun schauen wir uns auf dem nächsten Dia eine ganz ähnliche Sache an. Wir sehen auf diesem Dia ein Skelett, beziehungsweise zwei Skelette und weit Einzelheiten aus dem Skelett von Menschen, einem Menschen auf der linken Seite und von einem Menschenaffen, dem Orang-Utan, auf der rechten Seite. Und nun wird jeder, der sich diese Skelette anschaut, auch wenn er jetzt noch kein mehrjähriges Biologiestudium hinter sich hat, feststellen können, hier gibt es Ähnlichkeiten. Ja, wenn wir uns den Schädel anschauen, wenn wir uns überhaupt den Grundaufbau anschauen, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Und nun ist das genau das, was in der Naturwissenschaft gemacht werden kann. Zum Beispiel hier in der Paläontologie, in der Paläoanthropologie, das wäre das genau, das heißt die Lehre von den frühen Menschen. Das sind die Leute, die dann in der Wüste oder sonst irgendwo im Erdboden graben und hoffen, dass sie einige Knochen finden und dann diese Knochen genauestens vermessen und dann sich überlegen, wozu könnten diese Knochen gehört haben, zu welchem Lebewesen. Das heißt, die Naturwissenschaft handelt zunächst mit Fakten, mit Daten, die sie sammelt, zum Beispiel diese Knochen. Und diese Knochen werden gesammelt, vermessen und das kann dann publiziert werden, veröffentlicht werden in wissenschaftlichen Journalen. Aber das Interessante an diesen Funden ist dann nicht, dass man sagen kann, es sind also 20 Knochen gefunden worden und dann wird die Länge und die Form eines jeden beschrieben. Das interessiert nur sehr wenige. Interessant wird dieses Datenmaterial dann, wenn es interpretiert wird. Und das heißt, wie bei unserer Kriminalgeschichte, wenn es zusammenkommt mit einer Idee, wie man diese Fakten miteinander in Beziehung bringen könnte. Und nun haben wir hier Skelette vom Menschen, vom Orang-Utan. Und wenn wir sie betrachten, dann sehen wir Ähnlichkeiten. Wir sehen Ähnlichkeiten bei der Ausbildung der Extremitäten, der Hände, der Füße. Wir sehen auch, dass keine Gleichheit vorliegt. Ja, wenn wir uns das Gebiss anschauen, das sieht nicht sehr gleich aus, aber ähnlich, wenn wir uns daneben einen Tiger oder ein anderes Gebiss vorstellen. Die Beckenknochen zeigen eine gewisse Ähnlichkeit. Und das können wir nun, wenn wir wissenschaftlich arbeiten, ganz genau beschreiben und vermessen. Aber wenn wir nun daran gehen, diese Tatsachen, diese Fakten zu interpretieren, sie zu verstehen, dann benutzen wir, wie Herr Müller, Ideen, die wir von außerhalb holen, von außerhalb der Naturwissenschaft, das heißt, die Ideen, mit denen wir herangehen und dieses Tatsachenmaterial deuten und verstehen, hat zunächst überhaupt nichts mit naturwissenschaftlicher Arbeit an sich zu tun. Wir können Wir tun jetzt so, als wären wir hier eine Runde von Naturwissenschaftlern und haben hier auf diesem Dia, so wie wir das sehen, das Faktenmaterial. Wir haben hier die Tatsachen vor uns und wir haben jetzt diese Knochen genauestens beschrieben und haben so die nüchterne, alltägliche Routinearbeit des Forschers erledigt. Und jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt wollen wir darüber nachdenken, warum begegnet uns hier bei Skeletten von Orang-Utan und Mensch so eine auffallende Ähnlichkeit. Und da könnte es sein, dass wir von der Idee gehört haben, dass alles Leben, was wir heute auf dieser Welt vorfinden, dass sich das zurückführen lässt auf eine Form, dass da ganz am Anfang eine Zelle einmal war und dass alles Leben so zustande kam, dass diese Zelle sich entfaltet hat und dass dem Beckenknochen des Orang-Utan und des Menschen ist darauf zurückzuführen, dass Orang-Utan und Mensch einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Ja? Dass, wenn wir uns das vorstellen, dass es diesen Baum gibt, an dessen Stamm eine ganz primitive, einfache Zelle war. Und dass aus dieser einfachen Zelle im Laufe der Zeit Leben in immer komplexeren Formen entstanden ist, dann wird es eine Astgabel an diesem Baum geben, an dem ein Vorläufer war, von dem Orang-Utan und Menschen sich herleiten. Und dann hätten wir eine befriedigende Erklärung für die Ähnlichkeit, die wir in den Tatsachen, in dem Datenmaterial finden. Ja? Aber das ist mir wichtig, das möchte ich noch einmal herausstreichen, dass ein gemeinsamer Vorfahre von Orang-Utan und Mensch existiert hat, ist Idee, ist nicht wissenschaftliches Faktum, sondern ist Idee, die uns in den Sinn kommt, wenn wir diese Ähnlichkeiten sehen. Und diese Idee, das wollen wir auch sagen, liefert eine befriedigende, eine naturwissenschaftlich befriedigende Erklärung für diese Ähnlichkeiten, die wir hier vorfinden. Aber wir wollen genauso deutlich sagen, wir gehen nicht immer in unserem Leben danach vor und sagen, Ähnlichkeiten können nur dadurch zustande kommen, dass gemeinsame Vorfahren vorliegen. Das heißt, wir haben auch andere Erklärungsmuster für ähnliche Dinge. Ich möchte ein Beispiel für alle Autobegeisterte bringen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt leider kein Bild dabei, aber ich denke, wir können uns einen Käfer, einen VW-Käfer noch vorstellen, auch wenn es heute auf der Straße nicht mehr allzu viele davon gibt. Aber es ist ja trotz allem ein wunderschönes Auto. Steht einer draußen, ja, dann können wir das ja nachher nochmal anschauen. Und wenn wir uns jetzt noch ein Auto vorstellen, nämlich einen Porsche, ist leider nicht dabei, das ist aber schade. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Autos anschauen, dann ist auch für den Nichtfachmann eine überraschende Ähnlichkeit feststellbar. Also wir sind uns sicher darüber einig, dass Porsche und Käfer ein Riesenunterschied ist, ja. Aber es gibt auch auffällige Ähnlichkeiten, nämlich zum Beispiel diese Käferform. Also ich spreche jetzt nicht von den neuen Porsche, sondern von dem Porsche Carrera, ja. Ja. Und beide haben diese Käferform. Beide haben, was für ein Auto gar nicht unbedingt nötig ist, den Motor hinten, einen Kofferraum vorne. Ähnlichkeiten, und wir würden nie im Leben darauf kommen und einen gemeinsamen Vorfahren postulieren zwischen VW Käfer und einem Porsche, sondern die Erklärung, die wir für diese Ähnlichkeit bei diesen beiden Autos parat haben, ist, dass die Gemeinsamkeit darauf zurückzuführen ist, dass hinter beiden derselbe Konstrukteur steckt, nämlich Ferdinand Porsche. Ja? Diese Ähnlichkeit, die uns dort begegnet, ist so frappierend, ähnlich frappierend wie hier bei unseren Skeletten, bei den Knochen. Und doch haben wir eine ganz andere Idee, um diese Ähnlichkeiten zu verstehen, zu erklären. Man könnte hier noch viele andere Beispiele anführen. Wenn wir bestimmte Gebäude uns betrachten. Man könnte zum Beispiel durch die Lande reisen und bestimmte Gemeindehäuser anschauen. Und stell dann plötzlich fest, da gibt's ein paar, die haben wirklich auffallend übereinstimmende Merkmale. Und wenn wir dem nachgehen, dann könnte es, und wenn wir darüber nachdenken, könnten wir sagen, okay, das könnte sein, wenn wir ähnlich vorgingen wie hier als Biologen, es gibt eine Vorform dieses Typs Gemeindehaus und aus dem hat sich das alles dann entwickelt. Aber es könnte auch sein, und es gibt dafür Beispiele, dass wir plötzlich finden, dass hinter diesen ähnlichen Gemeindehäusern, hinter diesen Gemeindehäusern mit ähnlichen Merkmalen derselbe Architekt steckt, der in diesen verschiedenen Gemeindehäusern immer wieder Grundelemente, Grundideen verwirklicht hat und umgesetzt hat. Oder wenn wir Kunst betrachten, finden wir das immer wieder, dass Werke ein und desselben Künstlers Ähnlichkeiten, ähnliche Elemente beinhalten. Das heißt, Ähnlichkeit, die wir finden, führt uns nicht immer automatisch und zwingend zu dem Gedanken, dass diese verschiedenen Objekte, die Ähnlichkeiten aufweisen, auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen müssten. Wir haben hier durchaus verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Wenn wir uns die nächsten Dias vielleicht noch schön anschauen, da ist es noch einmal so durchgezogen wie bei unserer Kriminalgeschichte. Wir finden also auch in diesen Skeletten, in diesen Knochen, wir finden Indizien. Wir finden die Indizien, dass Ähnlichkeiten auftreten zwischen Orang-Utan und Menschen. in ihrer ganzen Gestalt und bis hinein in die Details, die Extremitäten, die Schädel, die Beckenknochen. Und wir können ein Evolutionsmodell heranziehen, um diese Ähnlichkeiten zu erklären, zu verstehen, zu deuten. Und in einem Evolutionsmodell würden diese Indizien so gedeutet, dass die Ähnlichkeit darauf beruht, dass sie einen gemeinsamen Vorfahren haben und dass diese Detailähnlichkeiten auftreten, würden uns als Hinweis dafür dienen, dass es Übergänge gibt in der Entwicklung vom Affen zu Menschen oder anders gesagt, dass es hier einen gemeinsamen Vorfahren gibt, auf den beide zurückgehen. Das würde heute eher der Sicht, die in der Biologie vertreten wird, gerecht. Also es wird heute kein Biologe sagen mehr, diese platte Aussage, die man manchmal lesen kann, dass der Mensch vom Affen abstammt, ja? Aber das, was gesagt wird, ist, dass beide zurückgehen auf einen gemeinsamen Vorfahren, dass es ein Lebewesen gab, das sich dann aufgespaltet hat in seiner Nachkommenschaft und ein Zweig führt dann zu Menschen und der andere Zweig führt dann zu den Menschenaffen. Im nächsten Dia sehen wir, dass es auch für diese Indizien eine alternative Erklärungsmöglichkeit gibt, die wir eben schon angerissen haben, nämlich auch für den Bereich der Biologie ist diese Idee nicht auszuschließen, dass hinter dieser Ähnlichkeit nicht eine Verwandtschaft steht, sondern eine beiden gemeinsame Grundidee eines Konstrukteurs, ein gemeinsamer Bauplan, dass Bauplanähnlichkeiten vorliegen, so wie wir das bei Porsche und beim VW Käfer auch finden. Und wenn wir dann verschiedene ausgestorbene Menschenarten, ich denke, wir kennen die Stichworte, die dazugehören, die verschiedenen Hominidenformen, Homo erectus und was weiß ich was es alles gibt, Neandertaler, das wären dann ausgestorbene Arten, Vertreter, die entweder zu den Menschenaffen gehören oder zu den Menschen. Aber die Ähnlichkeit wäre dann nach dieser Idee darauf zurückzuführen, dass hinter den Lebewesen ein Konstrukteur steht, ein gemeinsamer Bauplan steht und auch dann sind diese Ähnlichkeiten verstehbar, befriedigend verstehbar. Jetzt sind wir mit den Dias am Ende, soviel ich weiß. Und ich denke, wir machen an der Stelle vielleicht einfach mal eine kurze Unterbrechung, singen vielleicht ein Lied. Und dann würde ich nochmal versuchen, auf eine andere Weise das, was wir gerade jetzt so etwas länger uns betrachtet haben, nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Aber dann ist mir auch wichtig, dass wir noch Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Grundlage naturwissenschaftlichen Arbeitens. Was macht so ein Naturwissenschaftler jeden Tag mit seinem weißen Kittel im Labor? Er produziert Daten. Er produziert Daten. Wie macht er das? In der Regel macht er das dadurch, dass er Versuche anstellt und von diesen Versuchen wird verlangt, dass sie reproduzierbar sind. Reproduzierbar, das heißt, dass sie jeder andere Naturwissenschaftler an einem anderen Ort wiederholen können muss und zu demselben Ergebnis kommt. Und durch diese reproduzierbaren Versuche werden Daten, werden Fakten produziert. Egal, ob wir das als Biologe, als Physiker oder als Chemiker oder wo auch immer, was wir tun, das wird unsere Hauptbeschäftigung sein. Und wenn wir das dann sehen, oder vor allem wenn wir das dann mal in der Praxis sehen, dann wird schnell etwas von dem Mythos der Naturwissenschaftler abfallen, weil diese Arbeit genauso alltäglich ist und wird wie viele andere Arbeit auch. Also es ist nicht so, dass man jeden Tag einen Nobelpreis bekommt für irgendwelche großartigen Dinge, die man produziert hat. In der Naturwissenschaft werden durch reproduzierbare Versuche werden Daten produziert. Und diese Daten führen dazu, dass wir dann im Grunde genommen lange Listen machen können. Lange Listen von Zusammenhängen, die wir sehen. Wenn wir zum Beispiel Gase betrachten, dann können wir im Labor feststellen und dann auch anderswo, dass wenn wir ein abgeschlossenes, wenn wir ein Gas in einen Kasten einsperren und jetzt die Temperatur erhöhen, dass wir dann gleichzeitig auch, wenn wir einen Manometer angebracht haben, merken, dass sich der Druck verändert. Das heißt, wir können hier eine Proportionalität feststellen und würden dann in unsere Liste eintragen, Temperatur ist proportional dem Druck. Nun, den einen begeistert das und den anderen begeistert das weniger. Aber das ist das, was wir naturwissenschaftlich, durch naturwissenschaftliche Arbeit feststellen können, diese Zusammenhänge aufdecken können. Oder wenn wir als Biologe durch den Wald streifen, dann werden wir zum Beispiel Rehe beobachten und werden dann das Datenmaterial zusammentragen können. Hirsche haben vier Beine. Ja? Zum Beispiel. Diese Daten tragen wir zusammen. Aber ich denke, wir merken, schon indem ich das sage, das ist nicht das Eigentliche, was wir wollen durch diese Arbeit. Das Datenmaterial, das kann Bücher und inzwischen Computer füllen, aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen durch diese Versuche, durch diese Daten etwas verstehen, etwas erkennen, Zusammenhänge sehen. Und nun, das können wir zum Teil auch. Wir können Gesetzmäßigkeiten in der Physik feststellen und ich denke, wir werden in der Schule im Physikunterricht zur Genüge geplagt mit den Zusammenhängen, die gefunden worden sind in der Mechanik oder wo sonst auch immer. Zusammenhänge, die wir gefunden haben durch reproduzierbare Versuche und dann formuliert haben als sogenannte Naturgesetze, von denen wir ganz selbstverständlich ausgehen, dass sie überall auf dieser Welt, wo immer wir sie versuchen anzuwenden, ihre Gültigkeit haben. Aber wenn wir die Biologie noch einmal nehmen, dann ist dieses Datenmaterial, das Hirsche vier Beine haben, zumindest in der Regel. Ich habe oben in meinem Zimmer ein Dia liegen. Wir würden ja von den Kühen dasselbe behaupten. Vielleicht kann ich das heute Nachmittag zeigen. Da habe ich ein Dia von einer Kuh dabei, die hat 5. Also es ist durchaus nicht so, dass es hier keine Ausnahmen gäbe. Aber wenn wir jetzt das Interessante, an das einen interessanten Bereich kommen wollen und Zusammenhänge sehen wollen, wie kommt das zustande? Wir hatten vorher das Beispiel von dieser Ähnlichkeit im Skelettaufbau zwischen Menschenaffen und dem Menschen. Dann brauchen wir Ideen, und diese Ideen sind nicht das Produkt unserer Daten, unserer Fakten, sondern sind Ideen, die wir von außerhalb holen, die wir mit hineinbringen, mit denen wir an unsere Daten herangehen. Nun, das ist gar nichts Außergewöhnliches, das macht jeder, auch jeder Naturwissenschaftler so. Wenn er tagtäglich seine Versuche macht und seine Messdaten aufnimmt, dann passiert es gelegentlich, dass ihm eine Idee kommt. Aha, es könnte sein, dass dieser Zusammenhang besteht. Und dann wird er hergehen und wird diese Idee, die er hat, prüfen und wird Versuche anstellen, die ihm zeigen, ob seine Idee, die er gehabt hat, ob diese Idee sich bestätigen lässt. Dann hätte er einen Hinweis darauf, dass seine Idee nicht ganz falsch war. Oder seine Versuche werden ihm zeigen, diese Idee war nichts. Schmeiß sie in den Papierkorb. Und das ist ein weiteres interessantes Phänomen, dass wir in der Naturwissenschaft, so sagen uns die Wissenschaftstheoretiker, das sind die Leute, die sich darüber Gedanken machen, was geht eigentlich in uns vor, was machen wir eigentlich, wenn wir Naturwissenschaft treiben oder überhaupt wissenschaftlich arbeiten. Die sagen, dass wenn wir wissenschaftlich arbeiten, dass wir im Grunde genommen Dinge nie beweisen können. Nie positiv zeigen können, dass ein Sachverhalt, eine Idee richtig ist. Ein ziemlich bekannter Name, der mit dieser Idee in Beziehung steht, ist Karl Popper. Karl Popper, ein Philosoph und Wissenschaftstheoretiker und gebürtiger Österreicher, der jetzt in England lebt, inzwischen als sehr alter Mann. Und diese Richtung, diese Denkrichtung, das ist der kritische Rationalismus, nennt man das. Und er sagt, wir können in der wissenschaftlichen Arbeit Dinge im Grunde genommen nur widerlegen. Das können wir sicher. Wir können zeigen, dass Ideen falsch sind. Nämlich, wenn das Experiment zeigt, deine Idee, die Frage, die du gestellt hast, die Vermutung, die du angestellt hast, ist falsch. Dann wissen wir mit Sicherheit, das ist falsch. Aber wenn wir eine Idee hatten und aus dieser Idee heraus einen Versuch konzipiert haben, und dieser Versuch bestätigt unsere Idee, dann ist das noch kein Beweis, dass unsere Idee richtig ist, denn schon der nächste Versuch könnte uns zeigen, dass unsere Idee, trotzdem, dass sie im ersten Versuch bestätigt wurde, im Grunde genommen trotzdem falsch ist. Ja, ein Beispiel aus der Biologie, ein ganz einfaches, wenn wir, das habe ich am Bodensee natürlich einfacher wie hier, aber hier gibt es ja wahrscheinlich auch Parkanlagen mit ein bisschen Wasser und vielleicht ein paar Schwänen drauf. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, alle Schwäne, die wir sehen, sind weiß, ja? Und formulieren jetzt das Biologische, diesen Merksatz, alle Schwäne sind weiß. Und dann gehen wir in die Wilhelma und sehen, stimmt ganz gut. Aber wir sehen, auch wenn wir genau hingucken, es gibt auch andere Schwäne, die in der Regel nicht bei uns leben, aber es gibt in Australien einen schwarzen Trauerschwan. Und das heißt, ich könnte diese Idee, alle Schwäne sind weiß, lange bestätigen, wenn ich hier in unseren Parkanlagen spazieren gehe, finde ich meine Idee bestätigt. Und erst, wenn ich in einen gut sortierten zoologischen Garten komme oder die Gelegenheit habe, nach Australien dort Urlaub zu machen und dort die Natur anzusehen, erst dort wird dann meine Idee widerlegt. Was mir wichtig ist, dass wir von heute Morgen mitnehmen, von diesem ersten Abschnitt Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens, ist, dass wissenschaftliche Arbeit sich auf das bezieht, was wir in der Gegenwart immer und immer wieder wiederholen können. Und in der Naturwissenschaft produzieren wir Daten, Fakten, Tatsachen. Und das wird für alle Forscher dasselbe sein. Wenn wir gute naturwissenschaftliche Arbeit leisten, dann sind wir gemeinsam an einer Arbeit, Fakten und Tatsachen zu produzieren und zu formulieren und zu fixieren. Aber wenn es darum geht, große Zusammenhänge, große Ideen, große Entwürfe zu machen, sind wir darauf angewiesen, dass wir gute Ideen in die Naturwissenschaft hineintragen. Und diese Ideen haben dann zunächst mit naturwissenschaftlicher Arbeit überhaupt nichts zu tun. Sie lassen sich weder beweisen, noch widerlegen, sondern was wir tun müssen ist, wir müssen aufgrund unserer Ideen, die wir in die Wissenschaft hineinbringen, Versuche entwickeln, wie wir unsere Ideen prüfen können. Und dann werden uns unsere Versuchsergebnisse zeigen, wie gut oder wie schlecht unsere Ideen sind. Aber noch ein anderes Merkmal. Wissenschaftliche Arbeit bezieht sich auf das, was wir jetzt tun können. Das, was aktuell machbar und erkennbar ist. Der naturwissenschaftlichen Arbeit fehlt die Dimension der Geschichte. Der naturwissenschaftlichen Arbeit fehlt die Komponente der Zeit in ihrer historischen Dimension. Also nicht die Zeit überhaupt, die Zeit finden Sie als Faktor in vielen physikalischen Gleichungen. Das meine ich nicht. Aber die Zeit als Vektor, die Zeit als historische Größe ist keine naturwissenschaftliche Sache, weil wir Dinge, die in der Geschichte passiert sind, geschichtliche Dinge nicht im Labor reproduzieren können. Und nur damit setzt sich die Naturwissenschaft auseinander, was sie reproduzieren kann. Und Geschichte entzieht sich diesem Bereich. Dafür ist ein anderer Wissenschaftsbereich zuständig, nämlich die Geschichte, die Geschichtswissenschaften. Und sie orientieren sich an Dokumenten, an geschichtlichen Indizien und müssen dann Argumente beibringen, wie glaubwürdig, wie echt sind diese Dokumente und wie sind sie zeitlich einzuordnen. Aber naturwissenschaftlich wird das nicht gehen. Auch wenn wir, das möchte ich vielleicht hier an dieser Stelle dazu sagen, auch wenn wir naturwissenschaftliche Methoden anwenden können, wie radiometrische Uhren und solche Dinge, können wir nichts, aber auch gar nichts über die Historizität von geschichtlichen Dokumenten naturwissenschaftlich aussagen. Ich kann auf diese Dinge wie radiometrische Messungen vielleicht nachher auch in der Diskussion oder so eingehen, wenn uns das interessieren sollte. Aber die historische Dimension fehlt uns. Und nun ist das Sonderbare, dass mit einer Evolutionstheorie genau das hereinkommt, zum Beispiel in die Biologie, eine historische Dimension, und das feiern viele Biologen als einen großen Durchbruch. Aber das ändert nichts daran, dass wir in der biologischen Forschung die historische Dimension nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden zeigen können. Wir können die Idee ganz legal, und das tun, ich würde mal schätzen, 99% aller biologischen Naturwissenschaftler, aller Biologen, aller Biowissenschaftler, arbeiten unter diesem Leitgedanken der Evolution. Aber dieser Leitgedanke der Evolution wird von außen in die Naturwissenschaft hereingetragen und wird jetzt benutzt, um Fakten, die wir zutage fördern in unserer Forschung, zu interpretieren, zu verstehen. Aber Evolution ist nicht das Ergebnis naturwissenschaftlichen Forschens, sondern Evolution ist ein Gedanke, übrigens schon ein sehr alter Gedanke. Also der stammt nicht erst von Darwin ab. Wir haben Zeugnisse von ganz frühen Philosophen. Also das heißt, die ersten Philosophen, die wir kennen, haben schon darüber nachgedacht, woher kommt das Leben, wie kommt das Leben zustande. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass diese Frage auch schon viel früher bewegt wurde und wir einfach keine Zeugnisse davon haben. Also diese Zeugnisse, diese Idee der Evolution ist eine sehr alte Idee. Sie ist als wissenschaftliche Idee relativ jung. Aber als grundsätzliches Nachdenken, als Gegenstand des Nachdenkens über das Leben ist sie sehr alt. Und wenn Evolution, ich sage jetzt einmal, ein metaphysisches, ein außerhalb der Physik, ein Gedanke, der von außerhalb der Naturwissenschaft kommender Gedanke ist, dann ist eine alternative Idee rein vom Standpunkt der Wissenschaftstheorie her betrachtet völlig gleichwertig. Man kann andere Erklärungsrahmen benutzen und damit in die Naturwissenschaft hineingehen und versuchen, jetzt aufgrund dieser Idee die Daten zu prüfen, versuche sich zurechtzulegen, ob sich diese Idee als fruchtbar erweist. Und vom theoretischen Standpunkt aus spricht überhaupt nichts gegen Alternativen. Wenn wir uns umsehen, wie das in der Praxis aussieht, dann, das möchte ich hier auch deutlich sagen, können wir davon ausgehen, dass weit über 90% aller Biowissenschaftler unter dieser Leitidee Evolution arbeiten und interpretieren, wobei ich auch sagen muss, dass Evolution eine sehr vielfältige Gestalt hat. Das heißt nicht, dass alle dieselben Ideen haben. Aber diese Statistik darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Evolutionsgedanke ein Gedanke ist, der von außerhalb als metaphysischer Gedanke in die Naturwissenschaft hereingenommen wird und dort benutzt wird. Ich denke, dass ich jetzt mal einfach an dieser Stelle unterbreche. Ich werde dann versuchen, heute Nachmittag unter dem Thema Schöpfung, Evolution an dieser Stelle den Faden wieder aufzunehmen, aber dass wir jetzt versuchen, die Zeit einfach auch noch zu nützen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, dass wir Fragen stellen können oder einfach auch Details, die uns interessieren, hier miteinander diskutieren können.